25 Birds of People.
I'm now in season 19.
Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 19 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank mit Aufwind für deine Vorhaben. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 19 ist Edith Holzer, selbstständige Kommunikationsberaterin, Tänzerin und Hofnäherin und jetzt bei mir im Studio. Liebe Edith, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian, danke dir herzlich für die Einladung. Schön, dass ich da bin.
Ich freue mich auch, dass du da bist und das mit der Hofnäherin müssen wir noch besprechen, weil das hast du nämlich 10 Sekunden vor Aufnahmestart noch eingeworfen. Ich komme noch darauf zurück. Ich beginne mit meiner klassischen Frage. Darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Gerne beides und einen Kaffee dazu, bitte.
Super. Schon rausgeschossen, weil Kaffee gibt's keinen, aber dafür beides an
Danke
dich.
Dir.
Ja, liebe Edith, du kommst vom Fahrradgipfel, österreichischen Radgipfel, den werden wir auch noch reinbringen, aber ich beginne mal chronologisch Karriere. Werdegang mit den Einträgen, die du selbst gemacht hast auf LinkedIn und da finde ich was Spannendes in den 90er Jahren. Du warst Lektorin, Projektmanagerin bei einem Translator, bei Eurocom Translation Services, hast übersetzt. Welche Sprachen waren das?
Ich habe mit den Sprachen Französisch und Spanisch gearbeitet, habe selber nicht hauptsächlich übersetzt, sondern hauptsächlich lektoriert und Projekte gemanagt. Das heißt, wenn Unternehmen gekommen sind, die einfach viele Übersetzungen gebraucht haben, gleich in verschiedene Sprachen, habe ich das jeweils koordiniert mit den Native Speakern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Die haben die Übersetzungen gemacht und ich habe dann nochmal lektoriert, ob die Übersetzungen gepasst haben. Hat mir riesen Spaß gemacht, war so mein erster großer Job direkt nach dem Studium. Ich wollte ja ursprünglich selber literarische Übersetzerin werden, habe aber dann schnell gemerkt, dass man fürs Literarische doch ein bisschen mehr braucht und habe mich dann mit dem Lektorieren von Gebrauchstexten hier eigentlich bei Eurocom Translation Services sehr gut gefühlt. Habe dabei etwas ganz Wichtiges gelernt, nämlich immer aus der Perspektive der anderen Menschen zu denken, mich in deren Situation zu versetzen, mir deren Schuhe anzuziehen und dann nach Möglichkeit so zu kommunizieren, dass sie mich verstehen.
Französisch, Spanisch, ich bin ein Riesensportfan, klingt nach dem Nations League Semifinale, was wir vor wenigen Tagen gehabt haben. Wahnsinn natürlich und klingt auch letztendlich, was du gerade erzählt hast, nach einem Senior-Job in jungen Jahren. Also spannende Entwicklung, die dich dann in den Journalismus geführt hat. Ein bekannter österreichischer Wochentitel, das Profil Nachrichtenmagazin. So um die Jahrtausendwende umadum. Und was hat die Edith dort gemacht? Edith kommt ja auch ein bisschen, wenn man es von Editorial und Editieren und so weiter. Name ist Programm.
Richtig, in meinem Leben und auch in meiner bisherigen Laufbahn passt alles auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Auf den zweiten Blick ist es natürlich wie die Faust aufs Auge, im positiven Sinne. Es passt genau. Als ich in diesem Übersetzungsbüro war, hatte ich, wie gesagt, mit Gebrauchstexten zu tun und fand es immer unglaublich spannend, was da alles an Dingen drinnen steht. Und vor allem bei meinem eigenen Übersetzerstudium hatte ich auch gelernt, es reicht nicht, Vokabeln auswendig zu lernen, sondern man muss die Materie verstehen. Das heißt, man muss zuerst in der Sache recherchieren, um etwas verstehen zu können. Und damit war es natürlich dann völlig klar, recherchieren ist einfach geil. Das macht wahnsinnig Spaß. Da entdeckt man Dinge und Zusammenhänge. Und in Kombination mit dem Schreiben und mit den Texten war es für mich dann eigentlich ein logischer Schritt, dass ich in den Journalismus wechseln möchte. Habe mich dann ganz wahnwitzig für ein Sommerpraktikum bei Profil beworben. Das war im Mai. Ich habe mir gedacht, die werden maximal sagen, ja, wo bin ich denn da angerannt, dass ich mich im Mai noch für sowas bewerbe. Es hat aber funktioniert. Ich durfte dann im Juli gleich im Wirtschaftsressort dort beginnen und hatte dann 4 ganz tolle Jahre beim Profil im Wirtschaftsressort. Durfte dann auch die Chefin vom Dienst vertreten, wenn sie auf Urlaub war, krank war.
Also so das ganze Heft zusammenführen, genau. Irgendwie.
Von der ersten Redaktionssitzung am Montag bis zur Abgabe des letzten Druckbogens am Freitag in der Nacht.
Da ist aber der vorige Job eh verwandt irgendwie, ne? Wenn man Lektorin ist, und dann kann man das auch, und spannende Sache natürlich. Da muss man den anderen auch Druck machen, wunderbar, wenn sie noch nicht abgeben haben, gerade bei einer Wochenzeitung.
So ist es. Und das war eine riesengroße Challenge, wo ich auch an dieser Stelle nochmal allen Chefredakteuren und Herausgebern, die mir das damals zugetraut haben, nochmal herzlich danken möchte. Das war nämlich eine Riesenchance, was ganz Wertvolles für mein weiteres Berufsleben zu lernen, nämlich unter Druck zu funktionieren, ganz viele unterschiedliche Projektpartner zu koordinieren.
Und
die
auch
alle
Egos natürlich, ne?
Natürlich,
ja. Was lassen wir in Ruhe, liefert schon höchstwahrscheinlich.
Genau,
ne?
So ist
Klassiker,
es.
Ja?
Genau, so ist es.
Die Geschichte wird dann noch besser.
So ist es.
Deswegen muss ich es im letzten Moment abgeben. Ne?
So ist es. Unter Druck funktioniert man wahrscheinlich als Journalist am allerbesten. So ist es zumindest auch mir gegangen. Und dieses Heftmachen war natürlich extrem aufregend. Ich hatte die Zeit mit 9/11 zum Beispiel da auch hautnah miterlebt, wo man mitten in der Woche am Donnerstag plötzlich sitzt und nur sieht, wie Flugzeuge in ein Hochhaus reinfliegen und man sich denkt, aha, okay.
Genau, damals ist WTF in unsere Sprechblasen und Gedankenblasen, genau. Kommen mit ganz vielen Fragezeichen.
Genau.
Und dann so Rufzeichen leider.
Ja,
dann, ja. Wow, das war schier. Ja. Und das, wie war das damals? Ich gehe bewusst in diesen Donnerstag rein, euer Zyklus war Montag, glaube ich, oder? Immer.
Wir sind Freitag in der Nacht in Druck gegangen, sind am Montag dann,
genau,
erschienen.
Da war sie dann da.
Da waren wir dann da. Und diese Woche, die war wirklich, also absolut bemerkenswert. Ich habe damals noch an einer anderen Geschichte recherchiert. Ich glaube, es ging damals ums Dorotheum.
Ziemlich egal damals dann, schnell
ziemlich
gewesen, oder?
Ziemlich wurscht, ja, dann. Genau. Und plötzlich kommt ein Kollege ins Zimmer und sagt, ein Flugzeug ist ins World Trade Center geflogen. Und ich habe zuerst gar nicht reagiert und gedacht habe, okay, Dorotheum ist mein Ding. Und dann hat man schon mitgekriegt, ja, es hat wie in einem Bienenstock, ja, es ist dann losgegangen in der Redaktion. Wir haben dann natürlich das bestehende Heft komplett aufgerissen, ja, alles rauskaut, schnell noch Reportagen, wer kann mit wem reden, wer kann wo was zuliefern. Wir mussten überhaupt die ganze Geschichte erst selber verstehen,
ja,
was da passiert,
genau,
ist.
Das
sind alle wirklich vorm Fernseher gestanden, ja. und haben ständig uns angeschaut und abgedatet, was ist da eigentlich los. Auch mit den persönlichen Ängsten natürlich, ja. Wirtschaftsressort, Finanzjournalisten, da sind einige Kollegen gelaufen, haben schnell mal Aktien verkauft, was nachträglich gesehen dann die schlechteste Entscheidung war, die sie treffen konnten.
Ziemlich schnell wieder aufgeholt waren damals, ja.
Genau. Und wir waren natürlich alle ziemlich erschüttert und haben in dieser Situation dann versucht, da irgendwie noch ein Heft aus dem Boden zu stampfen.
Das haben wir immer gelernt, schnell verkaufen ist meistens der Fehler gewesen, auch bei Covid und so weiter, es ist eh schon spät, die Kurse sind eh schon unten. War das so eine CVD-Woche von dir oder war da die Kollegin in charge, weißt du das?
Da war die Kollegin in charge, aber ich habe da natürlich auch mitgeholfen, dann einfach alle mitgeholfen, ja, dass wir das Ding einfach wieder auf die Beine bringen und da was publizieren können.
Ja, Wahnsinn, das ist eine starke Erinnerung natürlich und es war auch die Zeit. Wir haben es in der Vorbesprechung eh kurz reingeholt noch. The Rise and Fall of the New Economy, wenn man von 99 dabei ist, ist man im Boom eingestiegen und 2003 war alles sowas von vorbei. Den neuen Markt in Frankfurt hat es gar nicht mehr gegeben. Erinnerungen an diese vielen neuen Player, die ja alle die Weltbesten waren in ihrer eigenen Wahrnehmung?
Ja, da gibt es sehr viele Erinnerungen. Ganz am Anfang, als, wie du sagst, diese Boomzeit war und quasi täglich neue Startups hier aus dem Boden gestampft wurden und neuesten Börsefantasien dahergekommen sind und ich fürs Profil natürlich hauptsächlich für diesen Bereich Geschichten recherchiert und geschrieben habe, sehr viele Servicegeschichten auch, was heißt denn das jetzt überhaupt für Konsumenten, wenn sie plötzlich alles im Internet kaufen können sollen oder ihre Reise im Internet buchen, das sind alles Dinge, die heute für uns selbstverständlich sind. Damals
war das
echt wow.
Muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Diese Leute waren ja eigentlich nicht so geübt drinnen und fanden es auch nicht willkommen, wenn da jemand kritische Rückfragen stellt, in meiner Wahrnehmung, die Startup-Branche. Ne?
Ja, gar nicht. Ich meine, wie kommt man denn dazu, da überhaupt, genau, was in Frage zu stellen oder kritisch zu sein? Ich kann mich noch ein Gespräch an einen Gründer von, ja, ich denke, ich darf den Namen sagen, Y-Line erinnern. Ja, wir wissen alle noch, wie es ausgegangen ist. nachträglich auch mit sehr tragischen Schicksalen. Ich bin dann auch bei Pressekonferenzen gesessen, wo die Unternehmensgründer tatsächlich in Tränen ausgebrochen sind, weil ihre schöne Geschichte zerbröselt ist und sie viel Geld verloren haben. Mhm. Und damit auch viele Jobs den Bach runtergegangen sind.
Aber damals durfte man zuerst wenigstens noch Geld verdienen, weil beim Börsengang eine Altaktienquote dabei war oder auch bei Runden vorher mit Mezzanin oder Private Equity Gebern. Das spielt ja heute alles nicht mehr, mit gutem Grund auch.
Ja, damals wurde noch ordentlich abgefeiert. Heute sind die Dinge einfach anders.
Nämlich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Die Partys damals, die waren ja wirklich legendär. Ja, trotzdem glaube ich nicht, dass wir uns in der Journalistenzeit irgendwie kennengelernt haben. Ich war damals schon voll auf Wirtschaftsblatt Online und wir haben uns natürlich um den Aktienmarkt gekümmert, sind aus der Bubble aber kaum rausgekommen. Aber bei deiner nächsten Station, UniCredit Bank Austria 2003 bis 2006 oder 2008, da kommen wir dann noch dazu. Da glaube ich, mich erinnern zu können an deinen Namen aus etlichen Aussendungen und so weiter. Sprechen wir kurz über diese Zeit in der Hochkonjunktur der österreichischen Wirtschaft zu Beginn der Nullerjahre von 2003 bis 2008 war auch der begleitende Boom an der Wiener Börse.
Definitiv, das war eben auch die Zeit, wie ich dir dann einfach mit vielen Presseaussendungen auf die Nerven gegangen bin und jede Berichterstattung dann gekämpft habe.
Ja, ist das nein, das gar nicht. Ihr seid ja damals auch noch neu an die Börse gegangen als BACA2. Ist mit der drittgrößte Pluspunktebringer in der ATX-Geschichte.
Ja, das war noch vor meiner Zeit, als ich dort in die Bank gewechselt bin. Das habe ich nicht so mitbekommen. Was ich vor allem mitbekommen habe, waren die Ausläufe der Fusion von BACA mit der deutschen HVB. Mhm. Und dann später noch die weitere Fusion oder Übernahme durch die UniCredit. Ich habe mich in der Zeit wenig um Börsenkurse und solche Dinge gekümmert. Ich war voll auf der Goldgräberseite Richtung Osteuropa unterwegs. Schön. 2004 ist der eiserne Vorhang gefallen. Das war wirklich für mich auch groundbreaking als Mensch, weil für mich hat Europa damals immer irgendwo im Machfeld geendet und plötzlich geht da was auf. Und das war auch der Grund, warum ich damals dann in die Bank Austria Kreditanstalt gewechselt bin. Ich war viel in Osteuropa unterwegs, habe dort die Kommunikation in den Netzwerkbanken der BACA mitbetreut, mit unterstützt und habe wirklich großartige Leute kennengelernt. Mhm. Kommunikationskolleginnen in Rumänien, in Bulgarien, die aus wenig oder nichts unglaublich viel jobmäßig gemacht haben und weitergebracht haben. Ich war im Schnitt immer so 10 Jahre älter als die und habe aber wahnsinnig viel von denen gelernt.
Schön, ja. Na, da ist damals wirklich was losgegangen und es ist erfreulicherweise noch immer die Equity-Story für den österreichischen Markt gekommen, um zu bleiben. Und ich fühle mich dort auch sehr, sehr wohl in diesen Regionen. Wir haben in den ersten Minuten von unserem Talk jetzt über Französisch und Spanisch auch gesprochen. Sprachen, die in Osteuropa jetzt wenig Bedeutung haben. Aber was hat das noch sprachlich mit dir gemacht? Alles Englisch oder noch ein paar Ostsprachen auch dazu?
Englisch war die Konzernsprache und die Arbeitssprache, also mein Germanisch war damals wirklich absolut perfekt. Es hat eben gereicht, um sich gut zu verständigen. Es hat auch gereicht, um noch eine zweite Masterarbeit zu schreiben auf Englisch. Ansonsten hat mir das Französisch natürlich sehr in Rumänien geholfen und hat mich dazu auch verleitet, ein bisschen Rumänisch zu lernen. Ich habe mich mal in einem Kurs auch an Tschechisch versucht, das habe ich aber sehr schnell wieder aufgegeben. Polnisch, da habe ich den größten Respekt davor, allein schon von der Aussprache her, fällt mir sehr, sehr schwer. Hätte aber immer wahnsinnig gern natürlich auch die Ostsprachen beherrscht.
Spannend. 5 Jahre warst du insgesamt bei der Bank. Ich habe zuerst gesagt 3 plus 2 Jahre, weil Leasing war noch so ein Schwerpunkt von 2006 bis 2008, nicht der 23. Bezirk in Wien, sondern dieses Leasing, ein großer Bereich bei der Bank. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
War auch sehr lustig. Ich habe meiner Mutter gesagt, du, ich bin jetzt bei der Leasing. Und sie dachte, ich wäre eben in den 23. Bezirk übersiedelt.
Bach-Leasing.
Nein, ich meine die BACA Leasing und dann eben UniCredit Leasing. Da gab es die Möglichkeit, eine Kommunikationsstelle in Leitung zu übernehmen und auch ein Kommunikationsnetzwerk auf der Leasing-Seite aufzubauen. Was mir 2 Jahre lang sehr großen Spaß gemacht hat, dann gab es allerdings einen Managementwechsel, damit auch einen sehr starken Kulturwechsel und als Kommunikationsmensch bin ich jetzt nicht große Freundin von Management by Excel Sheets, sondern Management by Talking to the People und das hat mich dann eigentlich dazu veranlasst, wirklich aus dem Angestelltenverhältnis für immer auszuscheiden und mich selbstständig zu machen.
Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Vis-à-vis sitzt eine sehr zufrieden aussehende Selbstständige jetzt im 18. Jahr 2008. Im April ist deine Entscheidung dann effektiv geworden, wann sie gefallen ist. Tut jetzt eh nicht so viel zur Sache. Kurz vor Lehman. Rückwirkend gesehen ist natürlich sowieso für niemanden lustig gewesen, sicher nicht für junge Selbstständige, aber auch nicht für Konzernangestellte. War es ein guter Zeitpunkt deiner Meinung nach?
Es gibt nie einen guten Zeitpunkt für irgendwas. Für mich war es in der Situation einfach der richtige Zeitpunkt. Ich habe einfach gemerkt, ich möchte in diese Selbstständigkeit rein, ich möchte das machen, also mache ich das jetzt auch. Wenn ich mir was in den Kopf setze und überzeugt bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich das auch durchziehe. Mich haben natürlich viele Leute gefragt, gegen welchen Türstock ich gerannt bin. Ja. Sich unmittelbar vor Lehman. So, ja, genau. Na wirklich, ja, bist du deppert. Ja, genau. Ja.
Hast du eigentlich schon mal Hörbücher gesprochen? Weil die Stimme ist schon sehr vielfältig. Im positiven Sinne.
Nein, noch nicht. Nein, noch nicht, weil vielleicht wird das ein nächster Schritt.
Vielleicht ergibt sich das aus dem Podcast jetzt raus, ja. Nein, auf die Bist du Deppert-Frage habe ich bei mir auch gehabt. Ja, ich habe Christian Drastil Communication. Du hast Edith Holzer Communication. Ich kann bis heute nicht genau beantworten, was die Firma eigentlich macht. Was macht deine?
Kriegst die gleiche Antwort. Ich mache alles und nichts. Ja. Im Wesentlichen helfe ich Menschen dabei, ihre Gedanken zu sortieren, sie zu strukturieren,
sie zu organisieren. Menschen, das ist das Gegenteil von dir, genau.
Ja. Zu viel Information wird auf das Wesentliche zu reduzieren und Dinge auch zu hinterfragen. Das ist auch mein Leitsatz auf meinem LinkedIn-Profil. Worum geht's eigentlich wirklich?
Und worum geht's?
Das frage ich meinen Kunden immer und das ist unterschiedlich, ja.
Die Antwort ist 42 auf jeden Fall, ne? Das
jedenfalls,
auf jeden Fall.
So ist, ja. 42, ich komme manchmal schon auch auf andere Zahlen wie 0815.
Stimmt schon. Da sind wir schon weiter. Das ist vielleicht dann die Auflösung nach den neuerlichen 7,5 Milliarden Jahren oder Millionen Jahren vom Anhalter, ne? Wenn die neue Berechnung da ist, kommt vielleicht wirklich 0815 raus. Who knows?
Schauen wir mal, die KI wird uns definitiv helfen.
Die wird das auch beschleunigen vielleicht.
Gell? Bin ich ganz sicher.
Ich habe da was rüber kopiert, sie ist PR-Profi-Texterin, Pro in der Medienarbeit. Das heißt, nur um ein bisschen reinzukippen, was so deine Daily Jobs sind. Du hast Kunden, betreust die mehr oder weniger gesamtheitlich, kommt auf den Kunden an, Namen sprechen wir keine, aber was ist so ein typischer Edith-Job?
Von den Fachbereichen her bin ich in Recht, Wirtschaft, Finanzen am ehesten zu Hause, bisschen auch Immobilienbereich. Ich betreue hauptsächlich privatwirtschaftliche Unternehmen, Organisationen, auch NGOs, wo ich komplett die Finger davon lasse, ist alles, was in den parteipolitischen Bereich hineingeht. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich halte mich auch relativ aus der Wissenschaft und Kultur heraus, obwohl ich Kultur liebe und auch Wissenschaft spannend finde, aber Wissenschaftskommunikation zu betreiben für Wissenschaftsorganisationen, das ist schon eine eigene Challenge. Und in der Privatwirtschaft bin ich ganz gut zu Hause. Ich arbeite hauptsächlich als verlängerte Werkbank für bestehende Kommunikationsabteilungen in Unternehmen. Mhm. Bin da einerseits einfach Mitarbeiterin, andererseits auch sehr oft in der Rolle der Sparringspartnerin oder auch Ideengeberin. Jetzt momentan mache ich ein Interimsmanagement in einem Unternehmen, wo eine Kollegin für einige Monate ausgestiegen ist.
In der Kommunikation.
In der Kommunikation. Und ich bin hier eingesprungen, weil mich das Unternehmen einfach gekannt hat. Macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich einfach direkt mit den Menschen vor Ort arbeiten kann. Man ein ganz anderes Gespür für das Unternehmen, für die Organisation, für die Leute bekommt. Und nicht nur als Beraterin von extern, von irgendwo oben, die gescheiten Tipps gibt, ja. Oder die 100.000 PowerPoint-Folien super toll gestaltet, die dann irgendwo in einer Schublade verschwinden, weil einfach die Leute damit nichts anfangen können.
Interimsmanagement ist natürlich eine spannende Sache. Ich hatte es immer wieder im Podcast drinnen auf CFO-Basis, wo man ein Unternehmen wirklich restrukturieren muss mit einem externen Blick. In der Kommunikation ist man natürlich auch im Herzen und in der Schaltzentrale des Unternehmens. Spannende Herausforderung. Ist es von Anfang an klar, dass es auf Zeit ist oder beginnt es einmal interim und kann auch länger sein?
In dem Fall ist es ganz klar, dass es auf Zeit ist. Mhm. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, als ich noch nicht selbstständig war, sondern noch studiert habe und nebenbei immer gearbeitet habe, hatte ich immer so unterschiedliche Jobs, immer nur für eine Woche, zwei Wochen, drei Monate. Und aus so einem Engagement ist dann mal eine dreijährige, durchgehende nebenstudentische Tätigkeit geworden. Aber für jetzt würde ich es eigentlich eher ausschließen, weil es würde bedeuten, dass man mich wieder anstellen muss und ich bin einfach nicht mehr resozialisierbar.
Na, dann baue ich mal jetzt den Übergang zum Thema Kommunikation für Bewusstseinsbildung, ein Punkt, den du eingeworfen hast. Da steht dann auch noch, Zahlen, Daten, Fakten sind nice, aber Vorbilder und Best Practice ist besser in der Kommunikation, die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Da hast du dann 6 Persönlichkeitstypen mitgenommen. Ich sehe deinen Zettel liegen mit einer Grafik und da steht drüber Edith Holz. Also es geht da offenbar um deine Werte. Sprech mal drüber.
Genau, das ist ein ganz junges, ganz persönliches Projekt von mir, wo ich über einen Vortrag einer Tanztrainerin draufgestoßen bin. An dieser Stelle übrigens ganz herzliche Grüße an dich, Conny, und danke für deine Inputs. Es geht um
Schließe
das PCM.
Ja, gerne.
Es geht um das PCM, das Process Communication Model. Das ist ein Modell, das die verschiedenen Kommunikationstypen von 6 Persönlichkeiten ein bisschen beschreibt. Kommt ursprünglich aus den USA, wurde für die Zusammenstellung von NASA-Teams angewendet, die hier für Weltraummissionen auf den Mond geschickt wurden. Diese 6 Persönlichkeitstypen oder die 6 Kommunikationskanäle, die diese Typen verwenden, hat jeder Mensch in sich. Und es ist keine dieser Kanäle besser als ein anderer. Sie werden nur in unterschiedlicher Ausprägung in jedem Menschen genutzt oder kommen da drinnen vor. Und man hat immer so einen Basistypen, der wird so eher von der Geburt an angelegt und so in den ersten 6-7 Jahren der Menschwerdung, wo man auch sozialisiert wird, prägen sich dann so die anderen Typen aus. Und bei mir, ich habe mir so ein Profil machen lassen, ist rausgekommen, dass ich die Basislogikerin bin. Mhm. Habe ich zuerst einmal sehr lachen müssen, weil Logikerin ist für mich so, die ist furchtbar gescheit, die kann logisch denken. Also mit mathematischer Logik hat das genau nichts zu tun. Logikerin heißt einfach nur ein Mensch, der gern mit Zahlen, Daten, Fakten arbeitet, sehr strukturiert ist, organisiert ist, wahnsinnig gern Checklisten und To-Do-Listen hat. Also das, was mich am glücklichsten macht, ist, wenn ich am Abend meine To-Do-Listen alle abgehakt habe.
Ich auch. Absoluter Saustall überall, aber nicht auf der To-Do-Liste.
Na bitte. Ja,
da funktioniert alles. Das muss sein. Und es macht so glücklich, wirklich.
Definitiv.
Wenn man fortkommt am Tag und schon um 9 Uhr die ersten Hackerln hat und mit verschiedenen Leuchtstiften, also herrlich.
Ja. Das ist großartig.
Ich brauche das. Ja, im Selbstmanagement, ja.
Heißt aber übrigens in der englischen Übersetzung Workaholic, da musste ich zum zweiten Mal lachen, weil mir viele Leute sagen, du hakelst rund um die Uhr, hast du auch Spaß in deinem Leben? Ja, den habe ich, nämlich beim zweiten Persönlichkeitstypen und das ist der Rebell. Also ich bin auch eine starke Rebellin, die auch Spaß hat, die kreativ ist, die spontan ist, die Dinge gerne cool findet, sie nichts scheißt, das äußert sich dann auch in meiner Wortwahl. Mhm. Und ich bin auch eine Empathikerin. Ein sensibles Menschlein, das auch spüren kann, das fühlt, das sich auch in andere hineinversetzen kann und auch wahrnehmen kann, wie es anderen geht.
Das nimmt man doch alles positiv mit, was du jetzt sagst. Ne? Da ist ja nichts Blödes dabei. Die 6 Punkte insgesamt sind welche jetzt, wenn man es schnell?
Es ist der Logiker, der Rebell, der Empathiker, der Träumer, der Macher und der Beharrer.
Mhm. Beharrer ist auch wichtig.
Der Beharrer ist absolut wichtig, weil der Beharrer, der vertritt Werte und Überzeugungen, der engagiert sich für etwas, der gibt sich etwas hin. Also Beharrer findet man einerseits schon bei Umweltschutzbewegungen, die Werte vertreten, aber auch bei Lehrern zum Beispiel, die den Kindern Werte beibringen müssen oder sollten in diesen Bereichen. Und ich habe auch kürzlich von einem PCM-Trainer gehört, dass vor allem auch im technischen und im Energiebereich auch viele Beharrer unterwegs sind.
Ja, ich glaube auch, dass das eine wichtige Sache ist. Und bewusst jetzt bringe ich die Hofnäherin rein. Passt die da irgendwie dazu?
Die passt da wunderbar dazu. Die ist so eine Mischung, die am ehesten noch beim Rebellen andockt. Ja, lustig, spontan, kreativ. Aber Hofnäherin auch deshalb aufgrund meines Werdegangs, weil ich nicht die typische PR-Beraterin bin, die irgendwie Journalismus oder eine PR-Ausbildung gemacht hat, sondern einfach vom Hundertsten ins Tausende gekommen ist und sich das selber irgendwie beigebracht hat. Ich bin nicht die typische PR-Agentur-Beraterin, wo es eine Hierarchie gibt von Senior-Berater und Junior und wer darf was machen. Ich habe nicht mal eine eigene Website oder sowas, so Dinge, die man üblicherweise im PR-Bereich hat.
Das wollte ich dich fragen, weil die habe ich nämlich nicht gefunden. Wir verlinken ja dann dein LinkedIn-Profil in den Shownotes. Warum keine Website?
Als ich begonnen habe, als Selbstständige zu arbeiten, hatte ich einfach schon ein sehr gutes, werthaltiges, qualitatives Netzwerk, einerseits aus dem Bereich des Journalismus. Andererseits hatte ich damals auch einfach schon viele Menschen, die mich aus der Arbeit kannten und geschätzt haben, was ich kann und auch genau wussten, was ich nicht kann. Denen war ganz klar, für das nimmt man die Holzer, da passt das und die in Holzer, dem Bereich bitte nicht. Ja, das gilt auch heute noch. Ich bin meine eigene Empfehlung. Man kann mich gerne kontaktieren. Ich komme zu einem persönlichen Kennenlerngespräch vorbei und ich werde, wie gesagt, auf all meinen Jobs weiterempfohlen. So war es bisher.
Das klingt doch super. Und LinkedIn ist verlinkt auf jeden Fall. Genau, ja. Da kann man relativ easy und schnell mit dir kommunizieren. Und das habe ich auch immer so gemacht und das kann ich so empfehlen. Wir nehmen jetzt Mitte Juni auf und senden am 4. Juli. Morgen startet die Tour de France. Ich freue mich wie ein Schneekönig auf diese riesige Sportveranstaltung und dir liegt das Radfahren auch am Herzen. Und du kommst vom 16. österreichischen Radgipfel ziemlich frisch jetzt zurück. Jetzt in diesen Podcast, den wir im Mitte Juni aufnehmen, sorry. Ja, was tut der Radgipfel mit dir und was tust du beim Radgipfel?
Der Radgipfel hat erstmal gar nichts mit der Tour de France zu tun.
Weiß ich.
Oder? Der Radgipfel wendet sich eigentlich an alle Menschen, die sich erstens schon mal mit dem Rad auch im Alltag fortbewegen und die das Rad als sinnvolles Verkehrsmittel erachten. Beim österreichischen Radgipfel, das ist so eine Initiative von Klimaaktiv Mobil, eine Geschichte des Bundes in Zusammenarbeit verschiedener Ministerien und Organisationen, um auch zu einer umweltfreundlichen Mobilitätstransformation beizutragen. Da kommen dann an 3 Tagen jedes Jahr ungefähr 300 Leute zusammen. Das sind Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, von NGOs. Bürgermeisterinnen sind da ganz viele dabei, aber auch aus Bürgerinitiativen für oder gegen das Radfahren. Die setzen sich zusammen und erzählen sich gegenseitig ihre Erfahrungen und Best-Practice-Beispiele. Ich habe das jetzt schon 3 Jahre erlebt und da entsteht wirklich Großartiges, weil es wirklich darum geht, konkrete Themen und Probleme im Alltagsverkehr, Schwerpunkt Radfahren, in Angriff zu nehmen, zu schauen, wie kann man Dinge besser machen, wie kann man von anderen lernen, wie kann man den öffentlichen Raum sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrende, als auch für zu Fuß gehende sinnvoll und gut gestalten und dazu natürlich auch gleich was für den Klimaschutz zu leisten.
Die Nachhaltigkeit ist ja auch ein Thema in deiner Selbstständigkeit. Immer wieder in Beratungen und Zusammenarbeit mit Corporates, nehme ich an, oder?
Definitiv. Und es ist in den letzten 2 Jahren zu einem sehr großen Thema geworden und wird auch demnächst bei mir ein Beratungsschwerpunkt werden. Gibt ja ganz viele EU-Regularien, Stichwort CSRD, ESRS etc., Omnibus haben, ist jetzt so das große Thema.
Ist ganz hot momentan.
Ja. So hot, dass wir jetzt alle da sitzen und nicht wissen, was wir tun sollen. Aber auch das wird sich finden. Im Kern geht es um eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, die absolut Sinn macht. Und der ursprüngliche Gedanke war, dass man Unternehmen dazu bringt, ihre gesamten Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle einfach zu durchleuchten und zu schauen, warum bin ich da als Unternehmen, was tue ich, wie tue ich das und welche Auswirkungen habe ich da auf meine Umwelt, was kann oder soll ich anders machen, um klimaschonend zu produzieren und den Ausstieg aus den Fossilen zu schaffen? Ursprünglich wäre die Idee gewesen, dass das die Unternehmen und die Wirtschaft und die Gesellschaft und alle freiwillig tun. Wir sind alle Menschen. Wir tun unangenehme Dinge nicht unbedingt freiwillig, also hat es die Regularien gebraucht.
Die ein bisschen viel waren und wir haben im Vorgespräch, ich weiß jetzt, wir sind auch sehr lange schon in der Zeit, was ich ja gut finde, weil das immer ein Beweis ist, dass im Gespräch einfach flutscht und so weiter. Ich habe so meine Probleme mit Radfahren in der Stadt innerhalb des Gürtels als sportlicher Radfahrer, wo ich mir denke, das ist ja kein Sport mehr und zum Fortbewegen gehe ich einfach lieber zu Fuß. Weil ich mir denke, einfach aufgewachsen am Gehsteig, kommen mir immer wieder Radfahrer entgegen. Alles super, man passt aufeinander auf, aber wie ich gehe als Fußgänger einen Fuß auf den Radweg und so weiter. Also es geht wild zu, sage ich mal, und das ist für mich nicht ganz ausgeglichen. Als Liebender des Radsports, ja, passiv wie aktiv, sie nickt, aber es ist, glaube ich, ein schwieriger Punkt und Autofahren tue ich sowieso nicht mehr.
Es ist ein absolut schwieriger Punkt und genau um diese Themen geht es zum Beispiel bei diesem Radgipfel.
Denke ich mir, mit den Bürgermeister und so.
Oder auch beim Fußverkehrsgipfel, der im September in Graz stattfindet, wo man genau diese Dinge bespricht und auf diese Bedürfnisse aufmerksam macht, die natürlich jeder Verkehrsteilnehmende hat und auch zu Recht hat. Und man muss halt schlicht und einfach miteinander reden und das ist oft mühsam und man muss sich die Dinge ausstreiten. Aber nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Ich bin so ein Schlenderer beim Spazierengehen, so ein Träumer, wie es das du auf deinem BTM-Profil auch als Kategorie genannt hast und da sind mir die Radfahrer ein bisschen zu gestresst, gebe ich ganz offen zu. Ja.
Das kann ich gut nachfühlen. Ich kenne es auch aus der Perspektive der Radfahrenden, die sich denken, die Fußgänger, die haben da eh einen eigenen Bereich, warum bleibst du denn nicht dort?
Aber nicht bösartig, sondern gar nicht einfach, bösartig, weil man es so gelernt hat. Ja.
Weil man es so gelernt hat, jawohl.
Weil man da in Sicherheit war am Gehweg, früher mal.
Da braucht es einfach ein bisschen mehr Bewusstsein und Achtsamkeit für den jeweils anderen.
Weil die Autos sind ja nicht draufgefahren am Gehsteig. Ja, das ist der Punkt irgendwie. Ja. Und ja, wie auch immer. Und es gibt ja auch noch andere Verkehrsteilnehmer, lautlose Zweiräder in der Zustellung, die Slalom üben und so weiter, auch am Gehsteig. Also ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich komme zu einem anderen Sport, der dir auch am Herzen liegt. Da habe ich dich auch anmoderiert als Tänzerin. Ja, und ich möchte einen Punkt nennen. Du hast auch immer wieder fürs ZFA, fürs Zertifikate-Forum gearbeitet, verschiedene Texte und so weiter. Wir kennen uns auch daher und wir sind heuer beim Jahresauftakt beide hinten gestanden. Ich bin gestanden, habe wieder geschlendert, gelehnt, irgendwas gemacht und du hast gedehnt, glaube ich, ne?
So getanzt, ist es, ja.
Ich habe es so köstlich gefunden, ja, genau.
Es fällt mir sehr schwer, ruhig zu stehen, vor allem wenn ich länger stehen muss, fange ich dann einfach an zu stretchen, zu dehnen, ein paar Kraftübungen zu machen. Ist für mich Teil des täglichen Trainings, auch als Turniertänzerin. Ja, genau. Ich verkrieche mich dann natürlich anstandshalber auch immer in die letzte Ecke solcher Veranstaltungsräume.
Genau, ich war in der anderen letzten Ecke, aber ich habe mit dir nonverbal kommuniziert, mit Augenkontakt. Ich fand's großartig. Ja,
es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ja,
herrlich. Und Edith und das Tanzen, da sprechen wir jetzt auch noch drüber. Ich hatte den Gerhard Massenbauer zu Gast, den kennst du ja auch, ne?
Den Gerhard kenne ich gut. Ja. Wir tanzen miteinander, also im Moment tanzt er mehr. Ich bin jetzt in eine andere Sparte gewechselt.
Aber miteinander heißt nicht als Tanzpartner, sondern als Konkurrenten unter Anführungszeichen.
Man nennt es Konkurrenten, also in der Tanzsprache sagt man, wir tanzen gegeneinander. Mir gefällt das eigentlich nicht, weil ich es nie empfinde, als gegen jemanden zu tanzen.
Ja, du hättest ja auch wirklich miteinander mit ihm tanzen können, dass er quasi dein Tanzpartner in Latein ist.
Da hätte mein Ehemann was dagegen gehabt. Okay. Der ist mein Tanzpartner.
Und seine Ehefrau, glaube ich, auch. Oder?
Vermute ich auch, dass die Elisabeth das nicht so gern gesehen hätte.
Er tanzt ja, weiß ich. Also, genau. Also ich wollte nur dorthin, ob er dein Tanzpartner auch ist, mit dem du deine Latein-Tänze.
Nein, aber wir haben schon gemeinsame Workshops auch miteinander gemacht. Und mir macht es auch durchaus Spaß, wenn ich ihn bei Turnieren sehe, als Zuschauerin anzufeuern, hier Energie zu geben. Und es ist einfach auch eine Freude, ihm zuzuschauen. Er ist, glaube ich, 1,90 Meter oder noch größer.
Ja, der ist ziemlich groß.
Und das ist auch wirklich unglaublich, wie sich große Männer dann auch noch so schnell im Lateintanz bewegen können. Ja, also da kann er schon was da machen.
Und er nimmt das total ernst auch. Nimmst das du auch so ernst wie er?
Ich nehme das Tanzen während des Turniers nicht so ernst, muss ich gestehen. Ich nehme aber das Training ernst. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Ich möchte mich einfach weiterentwickeln und was dazulernen.
Bei mir war es im Tennis immer genau umgekehrt. Beim Wettkampf voll da war trainieren, na, muss das sein und so weiter. Ja, aber ja, voll im Kopf drinnen. Die Hofnäherin haben wir auch besprochen. Mhm. Radfahren haben wir besprochen, Nachhaltigkeit. Tour de France, wirst du reinschauen oder ist das gar nicht so deins? Dann diesen Aktivsport zu verfolgen und wertvolle Zeit dafür zu opfern.
Ich betreibe lieber selber Aktivsport, also ich gehe dann lieber selber Radfahren. Mhm. Vielleicht passiert es mir zufällig, dass ich in den Sportnachrichten ein bisschen was von der Tour de France sehe, aber ansonsten sind das Dinge, die ich nur nebenbei beim Bügeln oder Wäsche waschen anschaue.
Siehst du, und wenn wir so viel über den Straßenverkehr reden, fährt die Rettung hinten auf und ab, was da auch so ein Thema ist. Liebe Edith, ich bin mit meinen Fragen durch jetzt stundenlang weiterreden können. Spannende Schnittmengen sind definitiv da. An die selbstständigen Kollegin in dir, die da mir vis-à-vis sitzt, was ist das, was dir an deiner Selbstständigkeit taugt, die du dir ja auch selbst so hingebastelt hast, wie sie jetzt dasteht?
Es ist die scheinbare Freiheit. Natürlich habe ich nicht die Freiheit, mir jetzt alles auszusuchen, wie es mir passt. Ich habe natürlich Abgabetermine, ich habe natürlich Anforderungen von Kunden und Kundinnen, an die ich mich selbstverständlich halte. Was mir aber so daran taugt, ich muss keinen 9-to-5-Job machen und irgendwelche Überstunden schreiben oder mich an formale Dinge halten, die meinem Rebellentum und meiner Hofnärrin widersprechen. Wenn ich um 3 in der Früh eine tolle Idee habe, schreibe ich um 3 in der Früh meinen Text. Wenn ich am Sonntag Lust habe zu arbeiten oder am Pfingstmontag zu einer Podcast-Aufnahme zu kommen, dann mache ich das.
Zum Beispiel heute, ne?
Zum Beispiel heute
mit Christian Drastil. Ich habe es auch geliebt. Dass man, ja, das passt wieder zu den Selbstständigen.
Ne? Genau.
Weil das ist in Summe doch ein entspannterer Tag, wo man nicht so fremdgetrieben ist, weil einfach nichts in die Mailbox kommt. Das ist doch wunderbar, ne?
Und das ist es, was mir einfach Spaß macht. Ja, also eine gewisse Selbstbestimmtheit hat man da schon. Und die taugt mir.
Und ich glaube, du hast doch weniger Probleme mit der Bürokratie als ich. Daran scheitere ich gerade. In meinem ganzen positiven Zugang, den ich zum Arbeiten habe, killt mich dieser Tage gerade die Bürokratie.
Gewisse Dinge an der Bürokratie machen mich auch schon ein bisschen müde. Ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mir meine Buchhaltung zum Beispiel selbst gemacht und war wahnsinnig stolz drauf. Mhm. Nach 2 Jahren wusste ich, wie es klappt und bin jetzt meinem Buchhalter sehr dankbar, dass er es bezahlterweise für mich macht.
Das ist einmal ein schönes Schlusswort in Richtung Buchhalter. Hatte ich in 440 Folgen auch noch nicht. Liebe Edith, ich glaube, man hat es gehört. Es hat verdammt viel Spaß gemacht an diesem Pfingstmontag. Gesendet wird es am 4.7. Morgen startet die Tour de France. Da werde ich nebenbei arbeiten, weil ich es kann, als Selbstständiger. Heißt nicht, dass ich nichts arbeite. Auch das ist eine Facette. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Dankeschön, Christian. Hat mega Spaß gemacht.
Mir auch. Ciao, ciao.
Aufwind für deine Vorhaben. Volksbank. Vertrauen verbindet.